Was mich auch noch ein bisschen persönlich stört, aber das ist schon immer Problematik des Marketings gewesen, dass wir viel zu viel, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich ausdrücke, Säue durchs Dorf treiben.
Hi und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Emmy Connect Podcasts, in dem es ja um spannende und interessante Persönlichkeiten geht. Aus dem Umfeld Journalismus, Marketing, Kommunikation. Ganz kurz zu uns, wer Emmy Connect nicht kennt, ehemals Verlag Moderne Industrie, darf uns gerne besuchen unter emmyconnect.de. Mein Name ist Matthias Pioro und ich habe heute einen echten Marketing-Spezialisten zu Gast, der schon sein eigenes Restaurant in München-Schwabing hatte tatsächlich, der für Marken gearbeitet hat wie Audi, die Modemarke Windsor, Fiat Intercom, falls das noch jemand kennt, und er war Vice President Marketing und Kommunikation bei der MAN Truck & Bus. Daher kennen wir uns auch. Und zuletzt war er Head of Marketing bei der Truma Gerätetechnik. Heute ist er selbstständiger Markenberater und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Heute ist bei mir Jürgen Messmer. Jürgen, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Ja, lieber Matthias, sehr gerne. Es freut mich, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns heute eine halbe Stunde mal über das sehr, sehr spannende Thema Marke, Markenführung und Marketing unterhalten.
Prima. Typisches Intro bei uns. Jürgen, für alle, die dich nicht kennen, hol uns kurz ab. Wer und was bist du heute?
Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Jürgen Messmer. Wie man vielleicht jetzt schon so ein bisschen raushört, ich bin im Schwäbischen geboren, in Lindau am Bodensee, also gerade noch Bayer. Bin dort groß geworden, lebe mit meiner Frau im schönen München, in Schwabing und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Marketing. Begonnen hat die ganze Thematik bei mir mit einem ganz klassischen BWL-Studium in Regensburg. Was mache ich heute? Bin seit einem halben Jahr wieder selbstständig. Mit einer ganz kleinen Beratung, Jürgen Messmer Markenberatung, habe da drei Säulen für mich definiert. Die erste Säule ist Interim Management, also wenn es Vakanzen in Unternehmen gibt, kurzfristige Vakanzen, decke ich die gerne ab, auch mal längerfristig über mehrere Monate, logischerweise im Bereich Marketing. Die zweite Säule ist, dass ich Unternehmen Agenturen zuarbeite, die in der Konzeption bei Markenthemen, bei Strategiethemen unterstütze. Und die dritte Säule ist ganz klassisches Projektmanagement für Unternehmen und dort im Fokus bei Markenprozessen, bei Veränderungen im Markenbereich, bei Neuaufstellungen im Markenbereich. Und das sehr spezialisiert eigentlich im B2B-Bereich, weil da habe ich, wenn man das jetzt so betrachtet, meine Vita, sicherlich die meiste Erfahrung, die meiste Expertise. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen auf das Thema B2B konzentriert.
Passt ja auch super in diesem Podcast. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Jürgen. Danke erstmal für das Intro.
Sehr gerne.
Du hast in Regensburg studiert, bist dann, wie wir gehört haben, in unterschiedliche Jobs eingestiegen, hast immer Bezug zum Marketing gehabt und jetzt festhalten. Jetzt kommt das Jahr 2012 und du sagst von dir aus, du hörst auf bei der MAN, um in München Schwabing, ausgerechnet in Schwabing, ein Restaurant zu eröffnen mit dem Namen Das Lokal. Wie passt das in einen Lebenslauf?
Eigentlich total verrückt, oder Matthias? Das Erlebnis habe ich natürlich immer noch, wenn ich diese Geschichte erzähle, dass ich da in große staunende Augen schaue, aber ja, am Ende des Tages finde ich es persönlich gar nicht so ungewöhnlich, insbesondere wenn man meinen Hintergrund so ein bisschen genauer durchleuchtet. Ich habe in Regensburg studiert, ich habe wie viele andere Studentinnen und Studenten mein Studium damals mit vielen unterschiedlichen Jobs in der Gastronomie finanziert. Da war vieles dabei von, ich war Barmann, ich habe im Service in Bistros gearbeitet. Ich habe auch ein Jahr lang als Support-Koch, so möchte ich es mal ausdrücken, in einem Restaurant in Regensburg gearbeitet. Und da ist so ein bisschen die Liebe zur Gastronomie und der Fable zur Gastronomie bei mir entstanden. Und das hat mich mehr oder minder die ganzen Berufsjahre eigentlich immer begleitet. Das hat mich nie so richtig losgelassen. Ich hatte auch während meiner normalen Jobs, ein Beispiel in Bielefeld bei Windsor, immer wieder Berührungspunkte mit der Gastronomie. Ich habe in Bielefeld während meines normalen Jobs abends einmal die Woche in einer Bar gearbeitet. Das hatte eher so ein bisschen für mich persönliche soziale, gesellschaftliche Hintergründe, um in diese Stadt, ich bin dort alleine hingegangen, so ein bisschen besser reinzukommen, also den Ostwestfalen privat auch so ein bisschen kennenzulernen und zu knacken. Das ist ja gar nicht so ganz einfach, weil der Ostwestfale an sich, und das stimmt sicherlich auch, erstmal so ein bisschen verschlossener ist. Und da habe ich also sozusagen...
Und Jürgen, man sagt über Bielefeld die Stadt, die es nicht gibt, ne? Furchtbar.
Die Stadt, die es nicht gibt, ja. Obwohl sie über 300.000 Einwohner hat und die achtgrößte Stadt in Deutschland ist. Also die Stadt ist nicht zu unterschätzen. Ich habe sie am Ende dann, ich war dort 4 Jahre, ich habe sie dann am Ende auch sehr geschätzt und sehr geliebt und möchte diese Zeit nicht missen. Ja, warum habe ich dann bei MAN sozusagen freiwillig aufgehört? 2012. Die Rahmenbedingungen haben dann einfach gepasst für mich persönlich. Ich war seit 8 Jahren bei MAN in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ich war 4 Jahre verantwortlich für das deutsche Marketing und die deutsche Kommunikation bei der MAN Truck & Bus Vertriebs GmbH und habe während der Zeit in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, den ein oder anderen Gastronomen so ein bisschen genauer und intensiver kennengelernt. Ich habe einen Koch kennengelernt. Ich habe die ein oder andere Servicekraft theoretisch und praktisch an der Hand gehabt. Ich hatte auch den finanziellen Background, den man natürlich erstmal benötigt, um sich in so eine Lokalität einzukaufen. Und ich hatte das aus meiner Sicht richtige Objekt, wie du schon erwähnt hattest, eben in München-Schwabing, unweit von meinem jetzigen Wohnort entfernt, in der Georgenstraße.
Krass.
Und ja. Auch das richtige Alter. Ich war damals 42 war ich noch, genau. Und habe für mich einfach entschieden, beziehungsweise überlegt, wenn ich es jetzt nicht mache, mir meinen Traum eines eigenen Gastronomieobjektes zu erfüllen, dann werde ich mir diesen Traum wahrscheinlich nie erfüllen. Und ich wollte ungern zu denen gehören, die irgendwann dann mal mit 65 in Rente gehen und sich dann persönlich vorwerfen, Mensch, ich habe da mal eine Idee, einen Wunsch, einen Traum gehabt, habe den aber leider nie in die Tat umgesetzt. Und so bin ich da in dieses dann doch am Ende sehr kalt im Wasser eingetaucht und habe dann dort eben im November 2012 das Lokal eröffnet, ja.
Was hast du denn in der Zeit als Gastronom gelernt, was du so im Industriemarketing nicht gelernt hättest? Fällt dir da was ein?
Das ist eine gute Frage. Die ist mir Gott sei Dank auch schon 1-2 Mal gestellt worden, sodass ich mich mit dieser Thematik auch vor du mir diese Frage gestellt hast, schon mal konfrontiert habe. Gibt sicherlich Aspekte und Punkte, die ich so sicherlich in der Intensität nicht erlebt hätte. Der wesentlichste Faktor, den ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war die Kundenorientierung. Also natürlich muss man als Marketing-Mensch immer wieder sich auf neue Gegebenheiten und auf neue Kundengruppen, auf neue Kundenklientele in der Ansprache einstellen, ganz klar. Aber die Herausforderung in einem Lokal, in einem Restaurant ist natürlich die, dass du jeden Tag hoffentlich in deinem Gastraum vor 35, 40, 45 oder 50 Menschen stehst, die erst einmal vordergründig das gleiche Bedürfnis haben, nämlich einen schönen Abend in einer schönen Räumlichkeit mit hoffentlich gutem Essen und guten Getränken zu verbringen. Aber die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich vom Charakter her. Und die Herausforderung, die habe ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt, muss ich wirklich zugeben. Das habe ich aber mit der Zeit aus meiner Sicht gut gemeistert. Du musst dir vorstellen, wie es im Leben eben so ist. Es gibt natürlich Kunden, Gäste, die an dem Morgen vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Und die musst du natürlich ganz anders abholen und ganz anders behandeln, als wenn jemand in einer größeren Gruppe seinen Geburtstag feiert. Und da habe ich für mich sehr viel mitgenommen, was es heißt, kundenorientiert zu sein und sich jeden Tag wieder auf ein neues Kundenklientel einzustellen. Das war für mich die größte Herausforderung und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass ich in den knapp 2 Jahren, in denen ich das lokal betrieben habe, dass ich das für mich mitnehmen konnte. Das ist sicherlich der wesentlichste Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte, wenn ich da noch einen erwähnen darf. Es ist natürlich auch ein gravierender Unterschied, ob du als Angestellter jeden Morgen ins Büro gehst und einen verantwortungsvollen Job hast und dem nachkommen musst, oder du eben am Ende des Tages für ein Team natürlich auch gesamtverantwortlich der Manager, der Inhaber dieses Unternehmens bist und natürlich auch dann dafür verantwortlich bist, die Leute am Ende des Monats zu bezahlen und die zu führen und zu steuern und bei Laune zu halten, vielleicht auch mal in Phasen, wo es nicht ganz so gut läuft. Und die gibt's natürlich in der Gastronomie wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und dieser Bürde, dieser Verpflichtung, jeden Tag nachzukommen, die ist schon sehr groß. Und dementsprechend gehe ich jetzt auch seitdem anders ins Büro, wenn ich festangestellt war, oder wenn ich jetzt zu einem Kunden gehe und den berate, da macht's bei mir einfach Klick, weil ich versuche, das eben gesamtverantwortlicher zu betrachten, als ich das vielleicht vorher gemacht habe.
Gut dargestellt, verstehe ich.
Sehr vielleicht,
gut.
Wenn ich eins...
Der erste Punkt,
Entschuldigung, Matthias, wenn ich noch eins ergänzen darf. Das hat mich auch sehr geprägt. Das ist sicherlich fast so wichtig wie das Thema Kundenorientierung. Du darfst dir natürlich, wenn du in so einem ganz kleinen Unternehmen verantwortlich bist, für alles darfst du dir natürlich dann auch für nichts zu schade zu sein. Also ich war dann im Endeffekt natürlich auch der Tausendsasser. Also ich war der Erste, der natürlich dann, wir hatten nur abends das Restaurant auf, der dann gegen Mittag oder gegen frühen Nachmittag ins Lokal ging und aufgeräumt hat, sauber gemacht hat, der sich danach um die Buchhaltung gekümmert hat, der sich mit dem Koch zusammen natürlich auch um den Einkauf gekümmert hat und dafür verantwortlich war, bis zu dem Thema, dass ich natürlich auch das Thema Marketing verantwortet habe. Also ich habe vom Facebook-Auftritt über Pressekontakte, über das Marketing sozusagen auch vor Ort im Umfeld alles selber machen können und dürfen, weil ich natürlich auch gar nicht die finanziellen Ressourcen gehabt hätte, jetzt mir ein Instrumentum von Agenturen aufzubauen, so wie es in den Unternehmen bisher gewohnt war, und die zu steuern, sondern das musste ich alles selber machen. Und das ist schon auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du in einer Festanstellung ganz klassisch bist und eben morgens um 8.30 Uhr ins Büro gehst und abends um 18.30 Uhr nach Hause gehst.
Wenn man jetzt ein paar Punkte von denen, die du erwähnt hast, ins Heute übersetzen würde, ja, dann hättest du jetzt gerade eben wunderbar gesprochen über Customer Centricity, über User Journey und User Experience, die für jeden irgendwo individuell sein soll und erwartet wird, und letzten Endes auch über unternehmerische Denke, letzten Endes, ne, und unternehmerische Haltung oder Unternehmerhaltung, nee, wie sagt man, über doch Entrepreneurial Thinking, also dass du wirklich eine Einstellung an den Tag legst, wie ein Unternehmer oder Firmeninhaber, ganz gleich, welche Rolle du wirklich innehast.
Richtig. Ne?
Super spannend. Jürgen, kannst du für uns heute einen Vergleich ziehen? Kannst du wesentliche Unterschiede nennen im Marketing für Industriemarken wie jetzt MAN oder Truma im Vergleich zu Windsor?
Ja, das ist sicherlich möglich und die sind sicherlich auch gegeben, gar keine Frage. Ich habe während meiner Zeit bei Truma zusammen mit einer Markenberatung einen Markenprozess lancieren dürfen für die Marke Truma. Und da haben wir uns damals mit einer sehr großen Studie von einem Beratungshaus beschäftigt, von McKinsey. Ich erwähne jetzt einfach mal den Namen. Und da ging es genau um diese Thematik, Matthias. Also sprich Unterschiede zwischen dem Thema Marke im B2C versus B2B-Bereich. Und natürlich gibt es Unterschiede. Von der Grundstruktur her, von der Ausgangsposition her, sind die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß, weil wenn man sich das Thema Marke betrachtet, geht es aus meiner Sicht und auch aus Sicht von McKinsey in der Studie, da stimme ich McKinsey 100% zu, eigentlich um drei relevante Aspekte, wenn man über Marke spricht, nämlich Vertrauen, Information und Emotion. Und diese drei Facetten sind logischerweise sowohl im B2C-Bereich als auch im B2B-Bereich relevant, nur eben in der unterschiedlichen Ausprägung. Das Thema Vertrauen ist sicherlich sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich extremst relevant für den Kunden oder für den potenziellen Kunden. Wenn ich kein Vertrauen in die Marke habe, dann wird sich die Marke sehr, sehr schwer tun, den Kunden davon zu überzeugen, ihn zu konsumieren oder ihn zu kaufen. Das Thema Information spielt sicherlich natürlich im B2B-Bereich eine deutlich größere und eine wesentlich größere Rolle, als es im B2C-Bereich, zumindest bei vielen Produkten, bei vielen Marken eine Rolle spielt. Also da ist schon mal ein wesentlicher Unterschied aus meiner Sicht. Genau andersherum ist es natürlich beim Thema Emotion oder Emotionalität. Das spielt sicherlich im B2C-Bereich wiederum eine viel größere Rolle, als es im B2B-Bereich eine Rolle spielt. Und wenn man diese drei Faktoren, diese drei Facetten berücksichtigt in dem, was man tut, ob man jetzt im Consumer-Bereich oder eben im Maschinenbau oder im Anlagenbaubereich arbeitet, dann macht man, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel richtig. Das Rüstzeug und das Handwerkszeug ist erstmal das Gleiche, meines Erachtens. Die Kanäle, die man bespielen kann, sind auch erstmal die gleichen. Die Zielgruppen sind natürlich unterschiedlich. Die Zielgruppe im B2B-Bereich ist erstmal aus meiner Sicht deutlich aufgeklärter. Dort geht es oftmals um Investitionsgüter, die auch einen wesentlichen Kostenfaktor haben. Im Unterschied zum B2C-Bereich, wenn ich jetzt in ein einschlägiges schwedisches Modehaus oder Modeunternehmen gehe und mir dort ein T-Shirt für 4,99 Euro kaufen möchte, da muss ich vielleicht nicht unbedingt so aufgeklärt sein, wie wenn ich Maschinen- oder Anlagenbauer bin und eine neue Maschine bei einem B2B-Unternehmen im siebenstelligen Bereich einkaufen möchte. Dem musst du natürlich als B2B-Unternehmen nachkommen. Also sprich, die Information oder das Informationsniveau muss ein ganz, ganz anderes sein als im B2C-Bereich. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Unterschied, dem man nachkommen muss. Normalerweise, ich spreche jetzt von normalerweise, das gilt jetzt nicht pauschal, aber sicherlich in einem großen, hohen prozentualen Anteil, sind natürlich die Lebenszyklen bei den B2B-Produkten auch deutlich länger als im B2C-Bereich. Ich kaufe eine Anlage als von mir aus jetzt Automobilunternehmen, mit dem ich meine Fahrzeuge produziere. Die kaufe ich über einen Zyklus von 4, 6, 8 oder 10 Jahren. Ein Hemd oder eine Packung Kaugummi oder Lebensmittel, die kaufe ich natürlich über einen überschaubar langen Zeitraum. Also sprich im B2C-Bereich habe ich natürlich die Möglichkeit, mit dem Kunden viel regelmäßiger und viel, viel intensiver in Kontakt zu treten, weil der Bedarf im B2C-Bereich ein viel, viel höherer und in kürzeren Zyklen ist. Das ist ein erheblicher Unterschied und das fordert natürlich dich als Marketinger natürlich dementsprechend auch ganz anders heraus. Beispielsweise in meiner letzten Funktion bei der Firma Truma, wem Truma nichts sagt, ist ein großer Zulieferer im Camping-Caravaning-Bereich, baut für diese Branche technische Geräte, also Heizungen, Klimaanlagen etc. etc. Sprachen wir auch von Lebenszyklen von 5 bis 7 Jahren. Die älteste Heizung, die Truma ihren Herstellern angeboten hat, die war 15 Jahre alt. Da arbeite ich natürlich im Marketing- und Kommunikationsbereich ganz anders, als wenn ich bei Windsor jedes halbe Jahr eine neue Kollektion auf den Markt bringe. Damals war es noch ein halbes Jahr, jetzt sind die Zyklen ja sogar eher noch schneller geworden und dementsprechend muss ich mich natürlich als Marketingorganisation dort auch anpassen, ganz klar. Also es gibt schon Unterschiede, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, wie der ein oder andere Kollege mir das immer weismachen möchte.
Genau. Aber ich hab's, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt. Wir sehen uns im Moment schon auch bei Emmy Connect der Situation gegenüber, dass Industriemarken auf uns zukommen und sich zum ersten Mal dem Thema Emotionalisierung tatsächlich stellen. Weil sie sagen, Mensch, unsere Produkte sind gut, sind super, aber auch ein Stück weit austauschbar. Und jetzt müssen wir über die Marke kommen und über die Emotion dahinter, ne? Und das ist also super spannend, sich dem Thema zu stellen und das mal neu aufzurollen tatsächlich.
Vollkommen richtig, Matthias, wenn ich da noch was ergänzen darf. Am Ende des Tages darf man nicht vergessen, man hat es immer mit Menschen zu tun. Und Menschen sind oder werden durch Emotionen auch geprägt. Und Einkäufer, der für die Firma XY dafür verantwortlich ist, ich bleibe bei dem Beispiel, eine neue Anlage zu kaufen, den kann ich zumindest teilweise genauso über Emotionen knacken wie ein junges Mädchen, die sich neu einkleiden möchte. Und deswegen ist der Weg, den viele B2B-Unternehmen jetzt einschlagen, auch ein bisschen mehr über die Emotion zu kommen, sicherlich ein vollkommen richtiger.
Jetzt hat sich, Jürgen, in den letzten Jahren und vor allem Jahrzehnten das Marketing und das B2B-Marketing echt schon drastisch verändert. Gibt es dabei Aspekte, die du begrüßt? Gibt es vielleicht auch welche, die du vermisst?
Also wenn ich auf den ersten Teil deiner Frage oder deines Statements eingehen darf, dann stimme ich dir absolut zu 100% zu. Es ist fast erschreckend, schrägstrich unglaublich, was sich im Marketingbereich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat, was in diesem Bereich für eine Dynamik reingekommen ist. Das hätten wir uns sicherlich vor 20 Jahren während des Studiums oder bei mir schon ein paar Tage länger her, vor 25 Jahren nicht vorstellen können. Wenn ich sehe, 1997, wo ich bei Audi angefangen habe, da hat man eigentlich von einer überschaubar großen Anzahl von Kanälen gesprochen, die man bedient hat. Also ich sage jetzt mal, da waren wir in der klassischen Werbung, also im Printbereich. Da gab es natürlich dann logischerweise immer einen schönen emotionalen TV-Spot. Da gab es den Kanal Radio. Dann gab es natürlich die relevante Plattform Messe. Dann gab es natürlich klassisch Handelsmarketing, / Direktmarketing. Und dann warst du eigentlich am Ende der Fahnenstange. Und wir sprechen jetzt nicht von einem Zeithorizont von 50 Jahren, sondern von vor 20 Jahren. Und was sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt hätte, ich glaube, das hätte niemand vorhersagen können. Und das macht aber das Arbeiten in dieser Branche oder in diesem Fach ja auch so spannend. Da ist ja Stillstand wirklich ein Schritt zurück. Und das ist ja auch das Herausfordernde, dass wenn man sich in diesem Bereich nicht weiterentwickeln möchte oder nicht weiterentwickeln kann, dann wird man auch als Marketier irgendwann mal abgehängt. Und natürlich sehr dynamisiert hat sich das über das Thema Digitalisierung. Das ist gar keine Frage. Also wobei Digitalisierung muss man nur ein bisschen differenzieren. Ich möchte jetzt erstmal sagen, die ganzen Online-Kanäle, die dazugekommen sind, also mit Ende der 90er Jahre, die ersten Webauftritte, bis zu den ganzen sozialen Medien, die mehr oder minder fast täglich neu hinzukommen, wo man sich dann auch fragen muss, welches ist eigentlich der relevante Kanal für mich oder welches sind die relevanten Kanäle. Also da ist schon eine unheimliche Dynamik reingekommen.
Und Komplexität.
Es ist sicherlich viel IT-lastiger auch geworden für einen Marketinger. Also ein gewisses Gespür, eine gewisse Offenheit für dieses Metier muss man auch mitbringen, sonst wird man irgendwann mal rechts oder links von den etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen abgehängt oder überholt. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und wie du schon erwähnt hast, dadurch ist natürlich das Steuern, das Aussteuern der Kommunikation, der Inhalte für die Unternehmen und die dort verantwortlichen Marketingmanager deutlich komplexer geworden und deutlich herausfordernder geworden. Gar keine Frage. Also das ist für mich so der größte Unterschied. Was sehe ich persönlich pro? Was sehe ich vielleicht persönlich eher con? Es ist messbarer geworden, gar keine Frage. Insbesondere natürlich in den digitalen Kanälen. Sprich, da ist das Marketing auch mehr gefordert. Also Business Impact ist deutlich mehr messbar und nachvollziehbar, als es vielleicht eben noch vor 20 Jahren war, wo dann es vielleicht einmal im Jahr eine Marktforschung gab, wie sich das Image der Marke oder des Unternehmens entwickelt hat. Viel, viel mehr gab es ja damals eigentlich nicht. Also das begrüße ich sehr. Was ich nicht so toll finde, ist, das macht mir auch persönlich ein bisschen Angst, dass die Relevanz des Marketings nicht unbedingt zugenommen hat. Also die Relevanz des Marketings in vielen Organisationen, da spreche ich jetzt nicht von B2B-Unternehmen im Mittelstand oder B2B-Unternehmen in großen Organisationen. Das würde ich jetzt pauschal so sehen. Also wir sind leider immer mehr dazu verkommen, eigentlich nur noch die Marketing-Kommunikationsleute zu sein, wenn wir ehrlich sind. Also wenn wir die 4 Ps betrachten, die es ja ursprünglich mal gab, für das das Marketing eigentlich verantwortlich ist, dann ist in vielen Unternehmen eigentlich nur noch Promotion auf Neudeutsch im Marketing angesiedelt und das Thema Pricing und das Thema Product und Placement wird aus anderen Bereichen verantwortet. Finde ich persönlich schwierig und auch nicht richtig. Mhm. Und was mich auch noch ein bisschen persönlich stört, aber das ist schon immer Problematik des Marketings gewesen, dass wir viel zu viel, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich ausdrücke, viel zu viel Säue durchs Dorf treiben. Und zwar parallel. Also wir haben eigentlich jeden Tag ein neues Hype-Thema. Und wir machen die Themen eigentlich schon immer zu einem Hype und wissen noch gar nicht, ob sie eigentlich zielführend sind. Also dieses Thema Trial and Error, das finde ich grundsätzlich nicht falsch. Also man muss nicht alles durchmarktforschen bis zum letzten Ende. Aber man sollte schon, bevor man Geld in die Hand nimmt, das hat ja meistens was mit Ressourcen, sowohl finanzieller Art als auch Menschenressourcen zu tun, man sollte sich schon im Klaren sein, ist das zielführend oder ist es nicht zielführend für mein Unternehmen, für meine Marke. Und das stört mich so ein bisschen.
Verstehe. Ein Punkt, der mir gerade eben eingefallen ist, Jürgen, das Thema Relevanz im Marketing. Seit geraumer Zeit gibt's eigentlich diesen Satz, der da heißt, Marketing ist das neue Sales. Und das zeigt eigentlich ziemlich deutlich auch in Richtung Messbarkeit, in Richtung Performance von Marketingaktionen, worauf die Aktionen einzahlen. Also dieses typische Bild von, ich gebe 5 Euro aus und möchte für die aber 15 Euro einnehmen. Und das ist sehr, sehr eng. Also auch bei uns bei Emmy Connect sehr, sehr eng gestrickt und unsere Marketingchefin, die Susanne Boileau, die arbeitet super eng mit uns im Sales zusammen tatsächlich. Anders geht das auch gar nicht mehr. Da kommen ganz, ganz viele Vorschläge, aber auch prozessual Themen, die uns schlicht und ergreifend helfen, ne, und für Geschwindigkeit sorgen. Das ist extrem, extrem wichtig. Also dieser Satz, Marketing ist das neue Sales, der fiel mir gerade noch ein.
Matthias, wenn ich das ergänzen darf, würde ich dich voll unterstützen in dieser Aussage und zu 100% zustimmen. Das macht natürlich die neue Welt, die ja jetzt gar nicht mehr so ganz neu ist, macht es natürlich auch möglich. Also ich hatte das Vergnügen, bei Truma zumindest noch zum größten Teil Salesforce mit einführen zu dürfen als CRM-System. Und mit so einem Tool, mit so einem Vehikel hast du natürlich eben auch in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, das ist natürlich ganz wichtig, ganz, ganz andere Möglichkeiten, deine Kunden oder mögliche neue Kunden auszusteuern. Und deswegen kann ich dir da nur beistimmen. Am Ende des Tages sollte ein Marketinger immer die Haltung haben, dass das, was er tut, zu einem Verkauf führt, zumindest mittel- und langfristig. Genau. Und nicht nur bunte Bilder transportieren, um es jetzt mal so und vielleicht ein bisschen platt auszudrücken.
Jetzt hast du ja schon für eine Reihe von echt starken Marken gearbeitet. Vorneweg natürlich Audi, das ist, glaube ich, so als erste Station schon, glaube ich, beeindruckend, wenn man für so eine Marke arbeiten darf. Was zeichnet denn heute eine starke Marke für dich aus?
Also ich glaube, die Frage, die hättest du mir auch vor 20 Jahren stellen können und ich hätte sie wahrscheinlich gleich beantwortet.
Okay.
Weil ich der Meinung bin, dass sich in dem Aspekt, in der Fragestellung nicht so sehr viel geändert hat. Für mich ist es das Thema Haltung. Eine klare und glaubwürdige Haltung als Unternehmen / als Marke zu besitzen und die auch konsequent, schrägstrich knallhart nach innen und nach außen zu vertreten. Das ist für mich eigentlich der wesentliche Faktor, der eine starke Marke auszeichnet. Und wenn du mich jetzt unterbrechen würdest und sagen würdest, du darfst jetzt nichts mehr dazu sagen, dann wäre das auch okay so für mich. Weil ich glaube, das bringt es, glaube ich, ganz, ganz gut auf den Punkt. Für das bedarf es natürlich vieler Voraussetzungen. Das ist gar keine Frage. Es wird ja leider, meines Erachtens auch immer noch im Jahr 2020, sehr oft geglaubt in Unternehmen, in Organisationen, egal ob groß oder klein, egal ob im B2C oder im B2B-Bereich. Das Thema Marke ist eine Aufgabe und in der Verantwortung des Marketings. Das ist originär sicherlich jetzt erstmal nicht falsch, aber das ist, wenn man genauer hinschaut und sich das genauer betrachtet, etwas zu wenig weit gesprungen. Weil Markenthema und Markenverantwortung ist ein Unternehmensthema und kein Marketingthema. Jeder ist am Ende des Tages, egal welche Funktion er im Unternehmen hat, ob er im Engineering-Bereich ist, ob er im Produktionsbereich ist, ob er im Facility-Bereich ist, ein Transporteur des Themas Marke und der Haltung der Marke. Und der muss ja nachkommen. Und wenn die Parameter klar sind, in welcher Verantwortung ich als Mitarbeiter dort bin, dann ist eine Marke erfolgreich. Und wenn das sehr heterogen eben stattfindet und da keine Homogenität stattfindet, weil die einzelnen Mitarbeiter oder der einzelne Mitarbeiter nicht ganz genau weiß, was sich eigentlich hinter meiner Marke verbirgt, dann führt das sicherlich nicht zu Erfolg oder zu weniger Erfolg. Und das ist aus meiner Sicht auch die größte Herausforderung, die eine Organisation hat und das Marketing natürlich hat, diese Schnittstellen intern professionell zu bespielen und immer wieder deutlich zu machen, dass Marke eines der wertvollsten Assets ist, was ein Unternehmen am Ende des Tages hat. Und da trennt sich aus meiner Sicht dann eben auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das sieht man dann auch, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Was ist dann tatsächlich nur eine Marketingblase? Und was ist aus Unternehmenssicht wirklich eine erfolgreich geführte Marke? Und das beginnt natürlich beim CEO. Und da ist es relativ egal, ob das ein kleines B2B-Unternehmen ist mit 20 Mitarbeitern oder ob das in nicht ganz weiter Entfernung von mir und von dir auch im Vierzylinder bei BMW der Fall ist. Wenn der Herr Zipse falsche Äußerungen tätigt oder sich nicht markenkonform im Sinne von BMW verhält, dann hat es natürlich auch extreme Auswirkungen und dann kann der Marketingbereich sich auf den Kopf stellen, wenn ich das so ausdrücken darf, dann wird es
und versuchen zurückzuholen.
Genau, dann wird es einen dementsprechenden Nachhall leider haben. Und deren Verantwortung muss sich im Endeffekt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen auch bewusst sein. Und dieses Bewusstsein muss man natürlich schaffen. Das kommt natürlich nicht von jetzt auf gleich.
Klammer auf. Jürgen, war das schon deine Antwort in Richtung Purpose?
Purpose ist für mich fast noch ein bisschen größer zu sehen. Es ist auf jeden Fall sehr vielschichtig und sehr herausfordernd. Es ist aus meiner Sicht, und das habe ich ja schon mit der Frage davor so ein bisschen angedeutet und ein bisschen beantwortet, Purpose ist kein Marketingthema. Purpose ist ein Unternehmensthema und Purpose sollte weitergehen als jetzt eine klassische Vision. Wir wollen in 5 Jahren Marktführer in Europa und Nummer 2 in Amerika und Nummer 3 in Asien sein und wollen eine Rendite von 12% haben. Wir leben in einer Zeit, in dem das Thema Sinn immer bedeutender wird. Und das nicht nur bezogen auf Unternehmen, sondern jeder sollte sich eigentlich die Frage stellen, ob das, was er tut oder das, was er nicht tut, sinnstiftend ist und ob das Sinn hat. Und die Generationen nach uns, die gehen mit dem Thema, glaube ich, schon sehr richtig und sehr intensiv um. Die tun viele Dinge, die wir getan haben oder im Moment noch tun, tun die nicht mehr, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und alles, was sie tun, hinterfragen sie nach einem gewissen Sinn. Mhm. Und das ist eben eine große Herausforderung, dem sich die Unternehmen, Schrägstrich die Marken, stellen müssen. Warum gibt es uns eigentlich? Das ist ja immer so diese beliebte Frage, die ja auch der Simon Sinek so ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Ich gehe davon aus, du kennst ihn auch. Also diese berühmte Frage nach dem Why. Mhm. Und der Frage sollte sich fast jedes Unternehmen widmen und stellen. Ich sage fast jedes Unternehmen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es sinnvoll ist und richtig ist für jedes Unternehmen tatsächlich, dass jedes Unternehmen einen Purpose hat. Da möchte ich gern den Alexander Schill zitieren. Das ist der Chefkreative von Serviceplan. Serviceplan, mhm. Lieber Matthias, wird dir was sagen. Ich glaube, in Europa die größte inhabergeführte Agentur mit, ich glaube, jetzt in der Zwischenzeit fast 4000 Mitarbeiter weltweit. Von dem habe ich vor ein paar Wochen ein Interview gelesen. Der meinte zum Thema Purpose, nicht jeder lokale Kaugummihersteller benötigt einen Purpose. Und da würde ich ihm auch recht geben. Weil wenn ich Schraubenhersteller bin, dann ist meine Daseinsberechtigung relativ klar. Ich liefere als Zulieferer anderen Unternehmen Schrauben. Und da eine Purpose-Story draus zu machen, finde ich persönlich extrem herausfordernd und schwierig. Und ob die dann glaubwürdig ist, würde ich persönlich jetzt mal in Frage stellen. Wenn ich Modehersteller bin und international, weltweit, global unterwegs bin und meine Produkte anbiete, dann ist das Thema Purpose, glaube ich, schon ein extrem relevantes, weil wir in Zukunft, wir die Gesellschaft, viel, viel mehr darauf achten werden, was machen denn die da? Wo kommt denn das Produkt her? Wie sehen Wertschöpfungsketten aus? Wie gehen die mit den Menschen um, die diese Produkte in welchen Rahmenbedingungen produzieren? Wie gehen die mit den Menschen um, die auf der Fläche diese Produkte verkaufen? Und da trennt sich, glaube ich, dann am Ende schon ein bisschen so die Spreu vom Weizen, dass es für die Unternehmen von großer Relevanz ist, einen Purpose zu haben. Und der kann dann eben nicht heißen, wir verkaufen lifestyleige Markenprodukte oder Markenkleidung. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich habe auf Vorbereitung unseres Gespräches gestern zum Thema Purpose noch mal ein bisschen was recherchiert und nachgelesen und fand ein Statement oder eine Geschichte fast unglaublich und schon fast rührend. John F. Kennedy ist während seiner Amtsperiode als amerikanischer Präsident während eines Besuches bei der NASA übers Werksgelände gelaufen und hat dort eine Reinigungskraft, eine weibliche Reinigungskraft gesehen und hat die begrüßt und kurz mit ihr gesprochen, was sie denn hier für eine Funktion hat. Und sie hat ihm geantwortet, sie ist dafür verantwortlich, dass die Astronauten sicher ins All kommen und auch sicher wieder zurück. Und das ist für mich Purpose. Also wenn die NASA es geschafft hat, bis zur Reinigungskraft so überzeugend diesen Purpose zu vermitteln, dass unser größter Wunsch, unser größter Asset, den wir haben, es ist, unsere Astronauten ins All zu bringen, aber natürlich auch wieder sicher zurück, dann hat ein Unternehmen tatsächlich einen Purpose, der mehr als glaubwürdig ist, der nachhaltig wirklich eine Organisation verändern kann und den ich als Außenstehender, der mit der NASA natürlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel zu tun hat, auch als absolut glaubwürdig ansieht. Deswegen ist das Thema Purpose komplex, vielschichtig, sehr herausfordernd. Purpose muss auch aus dem Unternehmen herauskommen. Es gibt ja jetzt wahnsinnig viel Agenturen, Beratungen von sehr großen, renommierten Beratungen bis zu den kleinsten Werbeagenturen, die sich das Thema Purpose auch auf die Fahne schreiben. Also wir können Purpose für euch, liebe Kunden, liebe Unternehmen. Das ist nicht glaubwürdig, weil der Purpose muss von innen kommen. Es kann nur ein begleitender Prozess eines Dienstleisters sein. Aber eigentlich muss der Geschäftsführer oder das Management sagen, wir sind auf der Welt, weil wir diese Funktion haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Thema Purpose weitergeht. Aber um es abzurunden, ich bin 100% überzeugt, dass ein Purpose bei vielen Unternehmen notwendig ist, weil die Generationen nach uns, die werden dieses Thema viel mehr nachfragen, viel mehr hinterfragen, als wir das vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren getan haben. Mhm. Darf ich dir noch ein, zwei gute Beispiele dazu nennen?
Ja, unbedingt, gerne.
Also es gibt sehr gute Beispiele, die sich mit dem Thema Purpose, auch wenn sie vielleicht das gar nicht so richtig realisiert haben, schon sehr, sehr lange beschäftigen. Eins möchte ich hier erwähnen, Alnatura, ich könnte aber auch Basic nennen, die natürlich alleine schon aus ihrem Produktsortiment heraus, was sie uns als Kunden anbieten, dem, wie sie Lieferketten aufgebaut haben und wie sie mit ihren Produzenten umgehen, einen absolut tollen Purpose haben. Ich glaube, es gibt keinen Kunden, der in einen Basic-Laden geht oder in einen Alnatura-Laden reingeht und dort die Produkte konsumiert, der dort ein schlechtes Gefühl hat oder der dort vielleicht der Meinung ist, dass die Unternehmen nicht nachhaltig unterwegs sind und nicht vertrauenswürdig sind. Ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel ist die Marke VD, spricht immer jeder ein bisschen anders aus, ein Hersteller von Funktionskleidung. Matthias, du kennst sie, oder?
Zelten?
Ja.
Zelte, Schlafsäcke, ja, genau.
Genau, genau. Ja. Kommt aus meiner...
Ja, wir haben früher mal Vod gesagt, wir dachten, die sind französische Vod oder nee, VD oder was nächstes VD. Ja.
Die kommen aus Tettnang, also aus meiner Heimat, sprich 20 Kilometer vom Bodensee entfernt. Inhaber geführtes Unternehmen, hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, hat schon seit Beginn auf das Thema nachhaltiges Produzieren, nachhaltiger Einsatz von Ware. Ich gehe hyperkorrekt mit Lieferanten um größten Wert gelegt und die profitieren extremst davon. Die haben eine extrem konsequente Haltung. Patagonia, ganz tolles Unternehmen aus Amerika, auch im Outdoor-Bereich unterwegs. Eine sehr interessante und schon fast lustige Geschichte. Patagonia hat bei den Börsianern an der Wall Street einen unheimlichen Hype. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt von Patagonia eine ganz simple schwarze Daunenweste. Die kostet, glaube ich, $99. Und irgendwie hat sich das bei den Börsianern, also tatsächlich bei den Brokern an der Wall Street in New York, als das Funktionsteil schlechthin durchgesetzt. Also meine Frau war beruflich vor einem halben Jahr in New York und hat ihren Augen nicht getraut, weil jeder Banker, jeder Börsianer, also wenn er jetzt nicht gerade im Einsatz war, sondern wenn er draußen unterwegs war, hat diese schwarze Weste von Patagonia getragen. Und das ist Patagonia,
okay, krass.
Das ist Patagonia ja. Vom Kommerz her viel zu viel geworden. Und die liefern jetzt nicht mehr an große Unternehmen im Finanzsektor dieses Produkt aus, weil sie sich mit dieser Klientel, mit dieser Kundengruppe nicht identifizieren möchten. Und das nenne ich mal eine super konsequente Haltung.
Haltung versus Umsatz, krass, okay. Nee, war mir so gar nicht geläufig. Starkes Beispiel, okay. Das Thema Digitalisierung hat das Marketing und die Kommunikation längst erreicht. Da haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Aber hast du denn gute Beispiele, wo die Digitalisierung auch echt eine Marke nach vorne bringt oder einen Service-Nutzen bringt? Ist dir da in jüngster Zeit was aufgefallen?
Da gibt es sehr viele gute Beispiele, doch definitiv. Da möchte ich jetzt so ein bisschen Eigenwerbung auch betreiben, auch wenn ich mit Truma, also sprich meinem ehemaligen Arbeitgeber, jetzt direkt nichts mehr zu tun habe, sondern nur noch indirekt verfolge, wie sich die Firma und die Marke entwickelt. Da gibt es ein gutes Beispiel zum Thema Digitalisierung. Wir haben 2014, das war so kurz bevor ich eingestiegen bin bei Truma, eine App entwickelt, mit der du als Camper, wenn du Truma-Geräte verbaust hast, also eine Heizung oder eine Klimaanlage, die Möglichkeit hast, über die App, also sprich über dein Smartphone, die Geräte anzusteuern, remote. Soll heißen, jetzt ein praktisches Beispiel, du hättest ein Wohnmobil und weißt, dass du übermorgen... Na, okay, ist ja wurscht. Wenn du
ist ja wurscht.
Das war bestimmt die DHL. Wenn du übermorgen in Urlaub fahren würdest und wir haben jetzt nicht Sommer, sondern wir hätten Winter und du möchtest nicht in ein Fahrzeug einsteigen mit 3 Grad plus, sondern mit 20 Grad plus, dann könntest du im Endeffekt über dein Smartphone die Heizung ansteuern, könntest dein Fahrzeug vorheizen und würdest dann in ein Cozy-Fahrzeug einsteigen. Das ist eine Funktion, die bei den Kunden unheimlich gut ankommt und natürlich langfristig die Vision, die Produkte über diese App auch remote servicen zu können. Finde ich ein sehr, sehr gutes, wirklich userfreundliches und extrem nützliches Tool. Thermomix, für mich ein Paradebeispiel. Auch wenn der Thermomix jetzt gerade so ein bisschen abebbt und die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist wie vielleicht vor 2, 3 Jahren. Die App, die sie dazu entwickelt haben, das ist ja im Endeffekt eine allumfassende Wollmilchsau. Also mit der App von Thermomix kann ich ja nicht nur das Produkt an sich steuern, sondern ich kann mir ja auch, ich möchte schon fast sagen, Millionen von Rezepten downloaden und kann ja im Endeffekt dann über diese App mir sozusagen eine Zutatenliste konfigurieren lassen und kann dann im Endeffekt über diese App final dann auch mein Produkt, mein finales Produkt produzieren lassen. Also ich muss im Endeffekt nur noch auf das Knöpfchen drücken und den Rest macht dann im Endeffekt der Thermomix gesteuert über die App. Ein faszinierendes Beispiel der Digitalisierung, was bei der Kundschaft, bei den Ownern vom Thermomix auch ganz hervorragend ankommt. Dann gibt es natürlich extrem viele gute Konfiguratoren. Ich bin ein großer Freund von Nike oder von Nike jetzt nicht direkt, aber von Nike Air Max. Finde ich sehr spannend den Konfigurator, also dieses Thema Individualisierung von Produkten. Also ich kann mir mein Nike Air Max persönlich gestalten, bekomme den nach 3 Tagen zugesendet. Hochemotionales Thema, was zu einer extrem intensiven Bindung natürlich an die Marke führt. Meine Frau ist bei PwC tätig im Personalbereich. Die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit eine App entwickelt und der KfW zur Verfügung gestellt, mit denen sie die Anträge schneller bearbeiten können und die Unternehmen dementsprechend so schnell wie möglich mit finanziellen Mitteln unterstützen können. Quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Auch eine tolle Idee, extrem schnell umgesetzt, hilft natürlich der KfW extrem Dynamik und Schnelligkeit in das ganze Thema und in den ganzen Prozess zu bringen. Und ich glaube, da gibt's noch extrem viele gute Beispiele. Digitalisierung wird leider gerne mal als Wort für alles genutzt. Das finde ich persönlich so ein bisschen schade. Ich versuche das immer so ein bisschen zu differenzieren zwischen Digitalisierung, wenn ich Prozesse sozusagen in IT eingieße und dort eben meine Abläufe im Unternehmen optimiere und auf der anderen Seite, was kann ich digitalisieren in Richtung meiner Kunden oder meiner möglichen Kunden. Und da geht es nicht. Da wird das Thema natürlich dann für den Marketinger, für die Marketing-Kommunikationsleute relevant und spannend.
Also nicht digitalisieren, um zu digitalisieren, sondern natürlich die Value Proposition nach vorne zu bringen und da auch echt einen Unterschied zu machen.
Absolut. Ja,
und vor allem die Kundennähe zu suchen.
Ja. Da bin ich ja auch, wenn ich das noch zuletzt zum Thema Digitalisierung ergänzen darf oder erwähnen darf. Natürlich sehe ich das auch mit einer gewissen Skepsis. Ich habe im Moment auch das Gefühl, wahrscheinlich wie viele Kolleginnen und Kollegen eben auch, du hast das schöne Wort ja schon erwähnt, Digitalisieren, des Digitalisieren Willens. Ich hoffe, dass dieser Trend nicht überhand nimmt. Es muss alles mit Maß und Ziel passieren. Hier werden viele finanzielle Ressourcen auch reingesteckt, auch Kapazitäten reingesteckt. Und auch da wäre mein Wunsch, sich vielleicht im Vorfeld ab und an noch mal etwas mehr Gedanken zu machen, ob das, was umgesetzt wird oder werden soll, tatsächlich auch einen Benefit entweder für den Kunden oder für die Organisation bringt.
Mhm. Also wir von Emmy Connect sind ja einigen Leuten auch noch bekannt als Verlag Moderne Industrie. Wir haben ja unser Rebranding im Oktober 2019 über die Bühne gebracht. Und natürlich ist das auch ein Prozess, der noch einige Zeit dauern wird. Aber hast du einen Rat für Medienhäuser, für Verlage, die aktuell in dieser digitalen Transformation stecken? Weil die begegnen dir ja immer wieder, mit denen hast du zu tun. Fällt dir da ein Tipp oder ein Rat ein?
Also du bist natürlich in einer sehr herausfordernden Branche. Das ist gar keine Frage. Bedingt aber auch dadurch, zumindest aus meiner Perspektive, dass die Branche in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht hat. Jetzt nicht unbedingt die Fachmedienverlage, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, wo ihr ja logischerweise zu Hause seid, sondern viel mehr die Publikumsverlage, die einschlägig Bekannten, also wenn man das jetzt mal auf Deutschland bezieht, die aus meiner Sicht ganz klar den Fehler gemacht haben, dass sie ihr Produkt verschenkt haben. Also ihr Produkt ist Content, ihr Produkt ist journalistische Qualität abzuliefern und durch den ganzen Hype und durch die ganze Entwicklung in Richtung der Online-Medien und der Digitalisierung und der damals nicht geklärten Frage, wie kann ich das eigentlich kommerzialisieren, wurde der Fehler gemacht und der tut heute natürlich noch weh, dass die Inhalte einfach verschenkt worden sind. Und in dem Status bewegen wir uns heute. Also sprich, die Gesellschaft ist es gewohnt, guten, mittelguten, schlechten Content umsonst zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und das müssen die Verlage jetzt natürlich ausbaden. Und aus dieser Spirale wieder herauszukommen, ist extremst herausfordernd, gar keine Frage. Also ich kann jedem B2B-Verlag nur empfehlen, wenn das nicht schon getan hat, es nicht zu tun. Also Content ist euer Gold, euer Schatz. Der kostet ja auch Geld in der Erstellung und der muss monetarisiert werden. Der muss monetarisiert werden, gar keine Frage. Was mich persönlich immer so ein bisschen stört bei vielen Verlagen, weiß ich nicht ganz genau, wie das bei euch ist, diese strikten Trennungen zwischen klassischer Redaktion und Online-Redaktion. Ich glaube, ein Produkt sollte gesamtverantwortlich am Ende aus einer Hand kommen. Und es muss natürlich dann zugeschnitten eben auf die Kanäle sein. Und da spüre ich bei vielen Verlagen eine Unsicherheit oder vielleicht eine nicht vorhandene Kompetenz in dem einen Kanal, der vielleicht von dem anderen so ein bisschen unterdrückt wird. Und das ist nicht richtig. Also ihr gehört ja auch zu einem ganz großen Verlag und da gibt's ja auch einen ganz großen Titel hier in München, den man jeden Tag lesen kann. Das ist so eine ganz klassische Zeitung. Und wenn man das so ein bisschen aus der Entfernung betrachtet, was da eben in der Redaktion so die letzten 2-3 Jahre passiert ist, dann ist das aus meiner Sicht einfach nicht zielführend. Also ich würde jedem Verlag empfehlen, Redaktionen zusammenzuführen, also nicht um sie gesund zu schrumpfen, sondern die Inhalte aus einer Hand im Endeffekt zu generieren. Und so wie ich eure Entwicklung wahrnehme, Matthias, und das soll jetzt kein Honig um den Mund schmieren sein, nehme ich das sehr positiv wahr. Ihr macht vieles richtig, ihr versucht euch, ich sag mal, zu einem Kompetenzhaus zu entwickeln. Also ihr verkauft eben nicht nur Content und hofft, dass das ein oder andere in Unternehmen anspringt und sagt, okay, da schalte ich dann auch eine Anzeige, sondern ihr bietet einfach viel mehr. Also die ganze Klaviatur im Endeffekt um den Content herum. Ihr bietet Veranstaltungsplattformen, ihr consultet im Content-Bereich, ob es jetzt SEO ist, ob es eigene Medien sind für B2B-Unternehmen. Das finde ich toll, das finde ich richtig. Und ich kann euch da nur unterstützen, diesen Weg weiterhin nachhaltig zu gehen, weil ich glaube, dass ihr dort auf einem sehr, sehr guten auf einem sehr, sehr guten Weg unterwegs seid. Und ich glaube, dass der sich dann auch mittel- und langfristig für euch auszahlen wird. Und, Entschuldigung, wenn ich das noch erwähnen darf,
gerne.
Zu guter Letzt, was mich auch immer stört, sind diese komplizierten Bezahlmodelle. Mhm.
für die Content.
Ja, genau, ja? Genau. Also ich behaupte jetzt mal, dass ich 1 und 1 und wenn es dann auch sein muss, 1 und 2 auch noch zusammen addieren kann. Aber das ein oder andere Bezahlmodell, also digitale Bezahlmodell, so muss ich sagen, von dem ein oder anderen Verlag verstehe ich einfach nicht. Also das ist überhaupt nicht kundenorientiert, überhaupt nicht kundengedacht. Und das schreckt viele Menschen, die vielleicht doch an spannendem Content immer noch Interesse haben, mehr ab, als es sie dazu bringt, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Und da sind die B2B-Unternehmen oder die B2B-Fachverlage Gott sei Dank noch nicht so weit. Also ich kenne zumindest nicht sehr viele, die Paid Content anbieten. Und da kann ich nur empfehlen, wenn die Verlage in dem Genre sich diesen Themen widmen, Modelle zu erarbeiten, die nicht abschrecken, sondern die anziehen.
Ja, verstehe. Okay. Ein Punkt in Richtung Redaktion. Bei uns ist es tatsächlich so, Jürgen, dass wir vom Fulfillment her eine ganz strikte Trennung haben seit Februar diesen Jahres. Wir haben eine Redaktion, die ist nur für Kundenprojekte zuständig, eine, die ist für die Befüllung der digitalen Kanäle zuständig und für das Erstellen von Unique Content. Und wir haben eine immer noch extrem wichtige Print-Redaktion. Ich betone, wir trennen das im Fulfillment. Natürlich, all diese Kolleginnen und Kollegen tauschen sich tagtäglich aus. Und das ist ja der ganz entscheidende Punkt, ne? Dass man da zusammenarbeitet, an den Trendthemen arbeitet, aber da auch wirklich die digitalen Chancen nutzt, sprich auch einfach mal auslotet, welche Themen sind denn im Netz gerade von Interesse? Woran sollten wir arbeiten? Was ja dann auch wiederum die Chance eröffnet, Themen, nach denen aktuell keiner fragt, auch liegen zu lassen. Ja, dann würde ich nämlich Content erstellen, von dem ich heute schon weiß, er wird niemanden interessieren. Und das wird schon gemeinschaftlich besprochen und ausgetauscht. Und wie gesagt, die Befüllung der einzelnen Kanäle, die läuft dann in den einzelnen Abteilungen, weil ein Online-Portal anders befüllt werden muss als jetzt eine Printzeitschrift, die 12-mal im Jahr erscheint.
Ganz klar. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber sozusagen der erste Ansatz, der erste Denkansatz oder Denkanstoß, der sollte meines Erachtens eben sozusagen aus dem großen Ganzen kommen und nicht aus dem Bereich Online oder aus dem Bereich klassische Printredaktion. Und so wie du das mir erläutert hast, ist es bei euch sehr zielführend von der Organisation her aufgestellt. Ja,
ja, genau. Das hat viel mit Innovationskultur tatsächlich zu tun. Das wird bei uns auch groß geschrieben. Also das ist ein prozessuales Thema, wo es aber schon drum geht. Das ist ganz, ganz stark getrieben, auch wieder von unserem Marketing, aber auch von unserer Digitalabteilung um den Lorenz Zeltbauer, wo es einfach wirklich darum geht, neue Ideen, neue Innovationen gemeinschaftlich zu betrachten und alle auch fair zu beurteilen. Also welche Innovationen verfolgen wir weiter? Warum? Worauf soll das einzahlen? Bis hin zu der Frage, welches Preisschild machen wir da eigentlich dran? Das ist eine Frage der inneren oder internen Innovationskultur. Aber der zweite Punkt ist natürlich immer ganz, ganz eng das Ohr am Markt zu haben, um da neue Strömungen mitzunehmen oder auch einfach die Needs, wie man so schön sagt, der Kunden einfach zu verstehen und sich versuchen, sich denen einfach zu stellen. Ja.
Das ist sicherlich auch ein wesentlicher Punkt und da hast du vollkommen recht, dieses sich auf den Kunden auch einzulassen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich die Verlage und die einzelnen Titel der Verlage viel mehr auf das Thema und auf die Wünsche eben des Kunden oder der einzelnen Kunden einlassen, als das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren war. Also es muss mehr ein Miteinander sein. Und ich glaube, wer das gut macht, intelligent macht, professionell macht, der wird auch in 10 oder 20 Jahren noch am Markt sein. Und wer halt seinen Stiefel weiterhin so vom Prozess her umsetzen wird, wie eben die letzten 20 Jahre, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun.
Was würdest du den jungen Menschen raten, Jürgen, die also schwer vorstellbar, aber noch jünger sind als wir, aber jungen Menschen raten, die heute sich entscheiden, ins Marketing einzusteigen?
Also du meinst den Menschen, die meine Kinder sein könnten. Oder fast schon meine Enkel.
Genau.
Ja, ist eine wichtige Frage, die ich gerne beantworte. Aus meiner Sicht natürlich. Also ich würde es Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Das Thema Marketing ist so spannend, so herausfordernd, so dynamisch und auch so abwechslungsreich, dass man es wirklich jedem jungen Menschen, der da so ein bisschen Lunte gerochen hat an dem Thema Marketing, nur empfehlen kann, beruflich in den Bereich einzusteigen oder sich dort erstmal von mir aus auch an der Uni ausbilden zu lassen. Und das Gute ist, ich glaube auch nicht, dass die nächsten 15, 20 Jahre in unserem Genre ein Stillstand vorhanden sein wird. Also es wird immer neue Themen, neue Herausforderungen, neue Kanäle geben, wo es Menschen mit einer dementsprechenden Ausbildung benötigt, um diese professionell und kompetent bespielen zu können. Also ich glaube, die Arbeit geht den Marketingern der Zukunft sicherlich nicht aus. Deswegen ist das, glaube ich, auch für die Zukunft ein attraktives Berufsfeld. Ich glaube grundsätzlich, und da hat sich nichts geändert, ist eine gute Ausbildung schon ein Fundament, was notwendig ist. Es gibt ja heutzutage viel, 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 viel mehr Möglichkeiten als zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit war es im Endeffekt so, Matthias, das war bei dir wahrscheinlich auch nicht ganz anders. Da gab es dann zwischen BWL Marketing und zwischen BWL Marketing die Entscheidung. Also sprich, du hast eigentlich keine großen Alternativen gehabt. Das war jetzt kein Versprecher. Heutzutage ist es natürlich so, dass du vor lauter Angebot den Wald nicht mehr siehst, im Endeffekt, was es fast ein bisschen herausfordernder wird. Persönlich fast so ein bisschen schade finde, weil die Spezialisierung in der Ausbildung schon sehr früh eigentlich beginnt. Also ich studiere dann auf Bachelor UX-Designer über 5 Semester oder ich studiere internationale Kommunikation. Oder ich bin dann Kundenbindungsmanager. Also faszinierend, was es für Studiengänge alles gibt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ich bin natürlich in dem Bereich dann absolut top ausgebildet. Ich habe aber natürlich die Herausforderung, dass das nur 3% oder 5% des ganzen Spektrums abbildet. Und da würde ich dann eben jedem jungen Menschen oder jedem jungen Studienabgänger empfehlen, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, auch über das Unternehmen oder die Unternehmen, in denen er beschäftigt ist, weil die Ausbildung, die endet ja nicht mit dem Studium, sondern dann fängt die ja eigentlich erstmal an. Durch das, dass das Marketing so facettenreich ist, wäre es mir eine Herzensangelegenheit, erstens, dass der junge Mensch auch weiterhin wissbegierig bleibt und dazulernen möchte und natürlich auf der anderen Seite die Unternehmen ihm dementsprechende Angebote natürlich auch möglich machen und ermöglichen. Und da gibt es natürlich schon noch viele Potenziale. Deswegen auch meine Empfehlung, lieber zu beginnen in einer großen professionellen Organisation, weil da sind diese Möglichkeiten, diese Rahmenbedingungen, diese Gegebenheiten eher vorhanden. Ich habe auch die Möglichkeit, intern mal was Neues und was anderes kennenzulernen. Das habe ich selber bei Audi erlebt. Also das war sicherlich einer der besten Schritte, die ich tun konnte, nach meinem Studium eben in so einer großen professionellen Organisation zu beginnen. Also erst versuchen, in der Champions League einzusteigen. Auch wenn man da vielleicht, vielleicht auch mal auf der Reservebank sitzt, das ist immer noch viel besser als in der Regionalliga zu beginnen und da der Topstar zu sein und jedes Wochenende 2 Tore zu schießen. Aber ich bin halt in der 4. Liga und da kann ich mich dann auch nicht so richtig weiterentwickeln und weiterbilden. Der Schritt von der Champions League runter in die 1. Liga oder 2. Liga oder 2. oder 3. Liga ist viel, viel einfacher mit dem Spektrum, was ich mir dann angeeignet habe, als andersrum. Und deswegen mein Rat, dem muss natürlich niemand folgen, versucht lieber in einem professionellen Markenunternehmen, was eine professionelle Marketingorganisation hat, wo man auch mal den ein oder anderen Sprung seitwärts tun kann, zu beginnen, als ja in einem Startup mit 10 Leuten von Anfang an die eierlegende Wollmilchsau zu sein und mein Wissen über Google und Whitepapers weiterzuentwickeln.
Danke. Abschließend habe ich eine Frage noch, Jürgen. Erstmal herzlichen Dank für deine ganzen Ausführungen und für deine Zeit. Gibt's denn eine Person, die du eigentlich gerne mal in diesem B2B-Podcast hier hören würdest?
Ja, die gibt es witzigerweise und das ist eigentlich eine sehr, sehr charmante Geschichte auch. Zu meiner Zeit, in der ich das Restaurant hier in Schwabing hatte, gab es in der direkten Nachbarschaft einen Italiener, eine Pizzeria, die wurde von drei sehr, sehr sympathischen Jungs geführt und mit denen habe ich mich auch sehr gut verstanden und regelmäßig ausgetauscht und einer davon hat einen Bruder, der hat sich in der Werbe- und Markenwelt und Marketingwelt eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf aufgebaut. Der hatte vor längerer Zeit eine eigene Werbeagentur in München, hat dann, glaube ich, auch ein, zwei Startups gegründet. Ich muss sagen, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Also ich kenne tatsächlich nur seinen Bruder. Ich habe ihn aber aus der Entfernung so ein bisschen verfolgt. Er war dann lange Zeit bei KUKA in Augsburg. Aus meiner Sicht auch ein ganz tolles B2B-Brand, jetzt nicht mehr ganz so als vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren. Das hat er sicherlich mit zu verantworten gehabt und hat aber noch rechtzeitig den Absprung geschafft. Er ist jetzt, glaube ich, seit einem guten Jahr oder seit 1,5 Jahren bei Bosch Vice President Brand Management und Marketingkommunikation. Und jetzt nenne ich auch den Namen, das ist der Boris Dolcani. Und der versucht gerade, und was er da macht, aus der Entfernung betrachtet, finde ich das auch sehr richtig und sehr spannend und sehr gut, Bosch auch ein bisschen zu emotionalisieren. Die haben gute Clips entwickelt mit einer sehr, sehr guten Agentur aus Hamburg zusammen. Da gibt's ja einige unter dem Claiming Like a Bosch. Und haben da auch schon einige Erfolge, auch Kreativpreise einfahren können. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, den Boris Dolcani mir mal eine halbe Stunde mit dir im Dialog anzuhören.
Dann würde ich doch mal versuchen, mit dem lieben Herrn Dolcani in Kontakt zu treten. Bin ja mal gespannt, ob es funktioniert. Super Hinweis. Danke, nehme ich gerne mit. Dann versuchen wir unser Bestes. Ich sag ganz, ganz herzliches Dankeschön, Jürgen, für die Zeit.
Sehr gerne.
Und ich sag einfach,
sehr gerne.
Bis ganz bald.